Martin, schönen Vormittag und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke, dass du Zeit für uns hast. Und meine erste Frage ist gleich, wie viele Düfte hast du eigentlich in deiner Sammlung?
Hallo, danke mal, dass ich da sein darf. Mittlerweile sind es gar nicht mehr so viele, also es waren sehr viele. Jetzt aktuell habe ich so ungefähr 80 Stück.
Also so solide Summe.
Ja, es geht. Also verkauft habe ich auf jeden Fall so um die 150 oder sowas, sind es jetzt schon weniger.
Wow.
Puh.
Also ich hatte eine Zeit lang wirklich sehr, sehr viel, aber jetzt sind es mehr die Rohstoffe als die Düfte.
Was wahrscheinlich wesentlich mehr kostet als so ein fertiger Duft dann wahrscheinlich.
In den meisten Fällen leider ja.
Eieieiei. Aber wir werden darüber gleich noch mehr sprechen. Ich sag mal herzlich willkommen bei Riechst du das?
Österreichs heißesten Parfum-Podcast.
Und ihr merkt schon, es ist etwas anders. Wir haben heute nämlich den versprochenen Gast bei uns, den lieben Martin mit seiner Brand Custodia Libertatis. Und wir werden ihm heute auf den Zahn fühlen. Wir haben ein paar ganz freche Fragen vorbereitet, um ihn in Schwitzen zu bringen. Na, wir bleiben höflich und wir haben heute beschlossen, ja, und der liebe Jürgen und ich haben halt beschlossen, wir werden das heute sehr, ja, richtig professionell machen. Ohne Pipi-Kaka-Humor.
Ob das klappen wird?
Schauen wir mal,
Martin,
was passiert.
Martin, bezweifelst du das jetzt schon direkt? Fällt mir direkt mal in den Rücken rein.
Ja, aber recht hat er. Na, ganz ehrlich, Natalie, du siehst mit der Pressure ist high. Ohne irgendeinen dreckigen Witz werden wir es, glaube ich, nicht schaffen heute. Sag uns, wie es ist.
Vor allem, weil sich die Themen so gut ergeben. Aber na, lieber Martin, wir starten einmal so ganz klassisch. Was hast du in der letzten Woche oder in den letzten Wochen etwas gerochen, was dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ich habe ein neues Oud-Öl bekommen von Mess Oud. Es sind halt so mehr die Sachen. Viel in Parfümerien bin ich gar nicht mehr unterwegs eigentlich. Und da ich hauptsächlich eigentlich nur noch Artisanendüfte kaufe, kommen natürlich auch nicht so viele raus wie beim normalen Mischenmarkt, sagen wir es mal so. Und dadurch war es gar nicht so viel, beziehungsweise habe ich auch an meinem neuen Duft ein bisschen gearbeitet. Das heißt hauptsächlich eigentlich den gerochen die ganze Zeit, plus eben ein schönes neues Oudöl.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, gerade so diese Artisan-Düfte, die bekommt man ja meistens oder zu 99,9% oft nur online.
Das stimmt, ja. Und leider mittlerweile auch oft mit Zollgebühren verbunden und allen möglichen
Damit's
Problemen
doppelt
bei der Lieferung.
Wehtut.
Genau.
Lieber Jürgen.
Ja.
Hast du etwas ganz Besonderes gerochen die vergangene Woche?
Nein. Also ich bin noch immer am Testen von meinen üblichen Verdächtigen, weil ich mir nicht entscheiden kann, welchen Duft ich von dir empfohlenen jetzt dann kaufen werde. Also entweder wird es dann wirklich da, ich habe es mir immer nicht gemerkt, einer von den Joe Malones auf alle Fälle. Ich merke es mir einfach nicht, ich werde dann einfach sagen, den hätte ich gern bitte einpacken. Ja,
es wird einer von den Birnendüften.
Ja, genau. Fehlt jetzt so präsent noch ein bisschen in meiner Sammlung. Und ja. Und bei dir, Nathalie, was hast du Aufregendes getestet?
Du, ich muss ja sagen, ich habe mich ja sehr in meinen. Ich habe wieder ein Markennamenproblem.
Jawohl. Nicht einmal noch 5 Minuten aufgenommen und es scheitert schon wieder.
Super. Warte mal, gut, dass es sowas wie Parfumo gibt. Und zwar ist es von Pure Distance mit diesem unglaublich tollen französischen Namen Divanchet, behaupte ich jetzt einmal. Und das ist ja einer der Düfte, den ich geschenkt habe bekommen. Oder gewonnen habe, besser gesagt, ein wunderschöner Tuberose-Duft. Du weißt, ich liebe Tuberose. Und der ist so besonders cremig umgesetzt und ich muss sagen, in den habe ich mich so hart verliebt. Ich habe ja jetzt so eine, ich glaube, es ist eine 15 Milliliter Größe. Ich glaube, das wird dann bald einmal ein bisschen größer einziehen müssen. Aber davor muss noch ein ganz anderer Duft einziehen, der mit unserem heutigen Thema etwas zu tun hat. Aber dazu später ein bisschen mehr. Und ich hätte gesagt, wir starten dann einfach rein beim lieben Martin. Martin, stell dich einmal vor.
Ja, mittlerweile auch 31 Jahre alt. Bin eigentlich gar nicht so lang in dem Parfum-Geschäft, sagen wir es mal so, mit Firma und mit Leidenschaft. Es hat sich relativ spontan eigentlich so vor ungefähr 4 Jahren ergeben, sagen wir es mal so, von eigentlich gar keinen Parfums, die ich hatte oder gar kein Interesse, gerade mal so die Sachen, die man vielleicht geschenkt bekommen hat, mal Geburtstag, Weihnachten, wie auch immer, ganz basic Geschichten, Diesel Only, The Brave, Cool Water, CK1, so diese ganzen üblen Klassiker von damals. Und irgendwann ist es halt so gekommen, war ungefähr, ja, wie gesagt, vor 4 Jahren nach einer Trennung damals eigentlich, wo ich mir gedacht habe, ich will ein bisschen was verändern, auch so einfach an meinem Leben. Und bin irgendwie dazu gekommen, ja, warum nicht mal einen neuen Duft kaufen, mit dem ich mich identifizieren kann irgendwie. Oder mal Frische reinbringen, Abwechslung. Hab dann eigentlich durch ein paar YouTube-Videos mich inspirieren lassen, bin zu dem Thema ein bisschen gekommen. Und gar nicht so viel später ist es dann eigentlich doch zu 3 Düften gekommen. Und die ersten 3 Nischendüfte, die ich mir je gekauft habe, waren eigentlich dann ganz klassisch Naxos, Side Effect und Halfeti Cedar war das damals.
Da freue ich mich aber besonders. Ich bin ja so ein Ben Halligans Halfeti Fan.
Ja, der normale war mir irgendwie ein bisschen zu langweilig und der Cedar, ich weiß nicht, damals habe ich halt noch gedacht, süße Düfte gefallen mir, was sich mittlerweile auch geändert hat ein bisschen. Und ja, dann bin ich aber relativ schnell dagestanden und habe mir gedacht, schon eigentlich relativ teuer, weil von Graumarkt und Parfumo und sowas noch keine Ahnung gehabt, alles beim Nägele gekauft. Und ja, das Interesse war dann aber trotzdem irgendwie da, mehr zu riechen. Und dann hatte ich so eine kurze Phase mal, wo ich eigentlich so 20 bis 25 Latafa-Düfte gekauft habe, weil ich geglaubt habe, ja, kann man billig irgendwie Düfte kaufen und viel Verschiedenes riechen. Aber habe dann schnell bemerkt, eigentlich haben die so alle eine ähnliche Grund-DNA und so wirklich seine Nase schulen kann man da eigentlich auch nicht. Und dann sind sehr schnell wieder alle verkauft worden.
Dann war Parfum eigentlich das für dich, was für uns Frauen sonst normalerweise die neue Frisur ist.
Kann man so sagen, ja.
Finde ich gut. Und mit diesem Hobby hast du dann gleich lauter neue, verrückte Menschen kennengelernt. Das ist ja fantastisch.
Ja, ist auch erst ein bisschen später gekommen eigentlich. Also ist dann noch ein bisschen weitergegangen. Dann habe ich so mich auf Willhaben mal umgeschaut gehabt, weil das die erste Anlaufstelle war. Also ich glaube, Parfumo an sich habe ich erst so nach 1,5 Jahren oder sowas wirklich dann gesehen. Da habe ich dann so Apollonia mir gekauft gehabt, alles 4., 5. Duft oder sowas. Dann 400 von Xerchow und dann ist sogar ein Marktgeber relativ schnell einmal eingezogen mit Air Tiger.
Wow!
Und ja, der nächste große Schritt eigentlich, dann war eine Zeit lang wirklich Ruhe, weil ich gedacht habe, ja, es passt derweil einmal. Aber dann war ich in Salzburg mal in einer relativ großen Parfümerie, die viel Auswahl hat, habe mich da ein bisschen durchgeschnuppert und bin dann das erste Mal eigentlich so wirklich mit Oud in Kontakt gekommen, wenn man es bei Tiziana Terenzi halt Oud nennen darf. Und das war der All.
Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbrechen muss. Aber Jürgen, merkst du, Martin ist der perfekte Gast für uns. Das ist wunderbar.
So können wir uns zurücklehnen. Das sind einmal wir nicht im Fokus, Nathalie.
Ja, aber ich muss sagen, also das war dann, da habe ich Aliot gerochen und ich muss sagen, der Duft ist noch immer bei mir und kann man sagen, was man will, es ist trotzdem ein sehr gut gemachter Duft, der mich sehr begeistert hat einfach damals. Nur mich hat halt wirklich diese 800 Euro UVP ziemlich abgeschreckt, weil ich halt, wie gesagt, noch immer keine Ahnung hatte von irgendwie anderen Möglichkeiten, an Düfte zu kommen. Mhm. Und habe mich dann wirklich ein paar Monate lang hin und her überlegt, ob ich ihn jetzt holen soll oder nicht. Aber er hat mich dann irgendwie nicht losgelassen. Und ich glaube, so ein halbes Jahr später ungefähr, wo ich dann nochmal in Salzburg auf einem Festival war, bin ich einfach vorbeigefahren und habe ihn mir wirklich geholt. Und habe dann irgendwie aber trotzdem dadurch, also ich bereue es nicht, weil auch einfach so ein bisschen diesen Qualitätsunterschied gemerkt. Und dann hat das ein bisschen so zu einem Umdenken bei mir geführt einfach. Dadurch ist dann auch langsam mal Richtung Parfumo gekommen, dass ich mich einfach so mal umgeschaut habe, was es so gibt für Leute, die vielleicht auch so einen Schaden haben. Und da war ich dann wirklich gar nicht allzu lange auf Parfumo und bin da von irgendwem angeschrieben worden, ob ich nicht in eine WhatsApp-Gruppe reinkommen will. Das war dann nicht die österreichische, sondern die deutsche WhatsApp-Gruppe zuerst, wo es halt hauptsächlich damals wirklich nur um Auktionen ging und auf Düfte verkaufen. Und da habe ich dann so gemerkt, hey, irgendwie ist das ja relativ günstig, so im Vergleich zu dem, was man eigentlich kannte. Und muss sagen, da habe ich dann ordentlich begonnen, die Sammlung aufzustocken. Also ich habe, glaube ich, in kürzester Zeit mit Einkaufen und wieder Verkaufen sicher 10.000 Euro umgesetzt.
Also, wenn das liebe Finanzamt zuhört,
dass sie... Ja, ich nichts mit Gewinn verkauft. Also nein, es war wirklich nur zum Durchtesten. Also da ist nichts dabei rausgesprungen.
Also der Banker lacht.
Völlig.
Und ja, da hat es dann wirklich einmal begonnen, so in verschiedene Marken reinzuriechen, einfach für allgemein ein breites Spektrum mal kennenzulernen. Und ja, das war so eigentlich mein Werdegang in Richtung Parfums allgemein. Und dann ist es halt durch diese U-Thematik, die mich halt sehr interessiert hat, sagen wir mal vor grob 2 Jahren ungefähr in die Richtung gegangen, dass ich den ersten ALD-Duft gekauft habe von Ari Schledori. Und das so ein bisschen meine Leidenschaft für natürliche Inhaltsstoffe und natürliche Parfums geweckt hat.
Darf ich fragen, welcher Ari Schledori es dann war?
Der erste war sogar, glaube ich, wirklich Russian Oud 2, was dir gefallen wird.
Oh. Für dich wird es wahrscheinlich eher was dann doch wieder simpel sein, aber ich liebe den Duft und ich habe mir geschworen, heuer irgendwann, es wird dieser vernünftige Preis auf Parfumo kommen, wo ich dann zuschlage. Mhm. Weil der hat mich heuer im August, der hat mich weggecatcht. Ich schwör's dir, unsere lieben ZuhörerInnen kennen es ja gerade, ich bin ja viel auch in Parfumforen unterwegs und in der Discord-Gruppe sage ich immer, liebe Grüße an die Olfactories. Wir haben ja heuer gemeinsam im August so einen Wochenendtrip nach München gemacht und ich schreibe ihm heute noch, sage ich, du, wenn's nicht übergriffig gewesen wäre, wäre ich an deinen Nacken und hätte dort meine Nase reingebohrt und hätte nur an dir geschnüffelt, weil das war unglaublich gut.
Ja, er ist relativ simpel vom Aufbau, aber begeistert doch eigentlich viele Leute.
Und hast du den noch in deiner Sammlung oder musst du da inzwischen weich? Ging was Komplexeres?
Noch habe ich ihn. Einfach so auch, weil es halt so der erste war. Also ich habe viele Düfte, die ich dann auch, wo man es vielleicht nicht glauben würde, dass ich sie in meiner Sammlung habe, weil ich einfach auch viel mit Verbindungen verknüpfe oder mit irgendwelchen Reisen. Also meistens ist es so, dass ich mir im Urlaub auch einen Duft kaufe, den ich halt dann einfach mit dem Land so ein bisschen verknüpfe. Und da gibt's halt zwangsweise nicht immer Artisanenmarken, die du irgendwo findest. Aber die dürfen dann meistens auch bleiben. Es ist nicht nur noch extravagant.
Verständlich. Wir hatten auch gerade, also bevor wir jetzt eben diese Folge hier aufnehmen, haben wir auch gerade eine Folge aufgenommen, wo es darum gegangen ist, ja, so Düfte, mit denen wir so ganz besondere Dinge verbinden, besondere Emotionen und Situationen. Und ja, da ist es, von diesen Düften kann man sich schlecht trennen. Ich habe zu Jürgen gesagt, ich habe sogar einen, wo ich, da ist mittlerweile die Kopfnote gebrochen, aber ich schaff's nicht, dass ich sage, so, komm, weg damit. Weil tragen kannst du ihn nicht mehr, aber es ist hin und wieder schnuppe ich halt doch noch am Flakon.
Also das heißt, du hast eigentlich dann mit oder deine Parfümliebe quasi immer mehr ausgebaut und dann muss es ja irgendwann einmal das Thema gegeben haben, wo du dann die Überlegung in den Raum gestellt hast, zu sagen, okay, ich mache jetzt selbst Parfüm. Wie kommt man dazu zu sagen, okay, ich probiere das jetzt? Oder hat es irgendeine Möglichkeit gegeben, dass du kontaktiert wurdest? Oder wie läuft sowas grundsätzlich ab?
Ist im Prinzip relativ simpel wirklich bei mir entstanden. Ich war halt dann wirklich angekommen bei ALD und bei Ensa-Düften und die Preise sind immer teurer geworden, das Geld ist immer weniger geworden und ich habe mir gedacht, ich will auf die Qualität nicht verzichten und wie kriege ich das eventuell hin, solche Düfte vielleicht selber zu machen mit einem annehmbaren Preis und ziemlich ähnlicher Qualität. Das war mal so mein Grundgedanke. Und dann ist es mal an die Recherche gegangen. Wo kriegt man überhaupt solche Rohstoffe her? Was ja auch manchmal gar nicht so einfach ist. Und letztendlich so, nachdem ich mir ein paar Sachen bestellt habe, einfach so mal an den Rohstoffen gerochen habe und meine Nase halt geschult habe, sagen wir es mal so, mit den verschiedensten Sachen, habe ich mich dann auch letztendlich mal dazu entschieden, einen Online-Kurs zu machen.
Mhm.
Mit so einem kleinen Diplom sozusagen, der halt spezialisiert war auf Parfums mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen. Klar wurde so ein bisschen Vor- und Nachteile von synthetischen Sachen mit angesprochen, aber es war halt wirklich so das Hauptaugenmerk, natürliche Düfte, Aufbau, Kopfnote, Basisnote, Herznote. Wie macht man das überhaupt? Also wirklich so ein Grundverständnis zu bekommen. Dann mittlerweile ist es ja doch auch relativ einfach, manchmal über YouTube-Videos, über alle möglichen Foren sich weiterzubilden und Sachen zu finden, teilweise Kontakte zu knüpfen. Es war dann zum Beispiel über eine Facebook-Verkaufsgruppe beziehungsweise so Ud-Liebhaber-Gruppe habe ich dann meinen ersten Kontakt in Thailand direkt bekommen, wo ich nämlich eine Reise schon hingeplant habe, wo ich dann direkt auch dort auf einer Ud-Plantage war und mir das Ganze anschauen konnte und habe dort dann gleich ein paar Öle auch mitgenommen. Also es ist mittlerweile relativ gut vernetzt alles und wenn man sich viel damit beschäftigt, kriegt man auch Zugang zu den richtigen Leuten.
Das ist jetzt, was ich immer sage. Ich komme ja, also ich habe ja seit über 20 Jahren mittlerweile irgendwie in der Parfümeriebranche zu tun oder eben gearbeitet und bla bla bla. Wenn du mal einen kennst, kennst du sie alle. Und irgendwie kommst du dann immer irgendwo drauf, ah ja, so den kenne ich auch und den kenne ich auch und ah, du kennst den auch. Und ist das quasi dann so auch, wenn du sagst, so du möchtest jetzt eben an besonders natürliche Rohstoffe kommen?
Was ich fast vergessen hätte, ich habe noch zwischendurch, bevor ich den Kurs gemacht habe, war ich auch noch in Nizza und habe in Frankreich dort so einen kleinen Workshop mal gemacht gehabt, wo man sein eigenes Parfüm halt auch zusammenstellen kann. Das war eigentlich so der erste Kontakt, selber wirklich irgendwie was zusammenmischen und versuchen, dass was Gutes dabei rauskommt.
Also hat es schon auch mit Ehrgeiz eigentlich zu tun, dass man sagt, okay, man steht hundertprozentig hinter dem oder hinter der Idee und versucht alles Mögliche und nimmt alles an Ausbildung, Informationen, was man bekommen kann, um sich so sein Wissen aufzubauen. Das ist ja, glaube ich, mal eine wichtige Aussage, die man unterstreichen muss, dass es nicht einfach so jemanden in den Schoß fällt, sondern einfach sagt, okay, man muss schon auch was tun dafür. Und das ist, glaube ich, auch wichtig
zu unterstreichen. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, es gibt zwar so, man kann vielleicht sagen, je erfahrener jemand ist, je mehr er schon gerochen hat, desto mehr ist vielleicht dieses Grundverständnis da, was eventuell zusammenpassen könnte an Rohstoffen, an Materialien, allgemein an Duftnoten. Also es hilft auf jeden Fall schon viel gerochen zu haben, aber ist kein Muss, weil man es auch lernen kann, was so grundsätzlich mal zusammenpasst. Ja. Aber es ist natürlich ein langer Weg, das auch in der Praxis umzusetzen. Vor allem auch Verhältnisse, Mischverhältnisse, ein bisschen was zu viel von ein paar Tropfen zu viel von einem Inhaltsstoff können schon wieder das ganze Parfum kaputt machen. Also es ist auch ein sehr langer Weg, einfach mal praktisch zu arbeiten und das auch alles auszuprobieren, weil man kann jetzt gut, Rose und Oud passen zusammen. Das hat man jetzt schon oft gehört, aber welches Oud, welche Rose und in welchen Verhältnissen, da gibt es dann wieder tausende Varianten, wie man das mischen kann, die halt dann alle anders riechen werden. Mhm. Also es ist schon sehr viel auch Learning by Doing.
Und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Das auch, ja.
Und wann ist es dann zu der Entscheidung gekommen oder zu der Idee gekommen, so ich möchte jetzt meine eigene Brand gründen?
Das müsste ungefähr so Ende 2023 gewesen sein, Anfang 24. Mal Ende, das war so der mal der Gedanke. Da habe ich schon die ein paar Rohstoffe zu Hause gehabt, habe halt begonnen so simple Sachen oder Akkorde ein bisschen zusammenzumischen. Und das Problem bei den ganzen Geschichten ist nämlich, was man vielleicht auch am Anfang gar nicht so bedenkt, wenn du jetzt sehr viel auch selber machen willst, weil es dich einfach interessiert, diese ganzen Tinkturen, die man ansetzt oder eine Mazeration zum Beispiel, die dauern teilweise sehr, sehr lange zum Reifen. Und im Optimalfall sind die 1 bis 2 Jahre oder sowas einfach mal irgendwo im Eck und stehen dort rum. Das heißt, du musst dir jetzt ungefähr schon überlegen, was du vielleicht in 1,5 Jahren für einen Duft verwenden möchtest, damit das dann bereit ist. Und dadurch ergibt sich also ein bisschen so die Anfangsschwierigkeit und deswegen habe ich also den Gedanken so gehabt, eben Ende 2023 und Ende 2024 ist dann eigentlich wirklich erst die Instagram-Seite online gegangen, wo dann mit Bellum der erste Duft eigentlich rausgekommen ist. Und ja, zu dem besagten Namen Custodia Libertatis kann ich auch noch sagen, wie man überhaupt dazu gekommen ist. Eigentlich mit Latein war immer schon so eine Hassliebe von mir in der Schule. Und ich habe mit 18 Jahren mir mein erstes Tattoo stechen lassen. Und das war ein Adler auf der Brust mit dem Schriftzug Custodia Libertatis. Was eben so viel heißt wie ewige Freiheit, immerwährende Freiheit. Und gerade mit der Parfummarke wollte ich das auch ein bisschen ausdrücken, eben diese Freiheit zu haben, einfach Projekte umzusetzen, die nicht so dem Markt entsprechen oder üblich sind, eher so, ja, halt einfach die Freiheit zu haben, das zu machen, was ich machen möchte, Bilder schaffen, Kunstprojekte schaffen und halt jetzt nicht unbedingt der Masse zu entsprechen.
Ist das ja ein sehr rebellischer Name eigentlich, oder?
Auch, weil man muss schon sagen, heutzutage ist halt doch der Weg immerhin zu Düften, die halt einfach gefallen, verkaufen sich nun mal besser, kann man nichts dagegen sagen. Du hast einfach mehr Kundschaft, die du damit ansprechen kannst. Und sowas ganz Spezielles zu machen, hat halt auch ganz spezielle Kundschaft meistens.
Du hast jetzt schon quasi deinen ersten Duft, also den ersten Duft, der dann unter Custodia Libertatis auf den, ich sag's jetzt mal, auf den Markt gekommen ist, über Bellum gesprochen. Was war so deine Idee, wie du an die Kreation von Bellum rangegangen bist? Weil ich sehe jetzt schon, wir haben Honig, wir haben Tabak, wir haben Zwiebeln, was ich ja besonders sehr, sehr, sehr liebe. Den berühmten Stinktier-Akkord. Den ich auch schon genießen durfte.
Also eigentlich war mein Gedanke so, der erste Duft der Marke muss irgendwie ein Statement setzen. Deswegen wollte ich schon was relativ Markantes, Deftiges machen. Ein ganz bisschen, muss ich zugeben, habe ich mich auch an Russian Oud 2 orientiert gehabt, einfach mit dem Kakao. Aber es ist dann doch sehr schnell meiner Meinung nach komplexer geworden und einfach durch die Vielzahl an Inhaltsstoffen auch eigentlich ganz anders und selbstständig. Also der Gedanke war, viel näher eigentlich in die Richtung zu gehen, aber dadurch, dass er doch relativ linear ist, der Russian Wood 2, bin ich bei Bellum dann doch nach einer gewissen Zeit eine andere Richtung gegangen. Und ich wollte halt einfach auch sehr viel Animalik reinbringen, deswegen natürlich auch der Stinktierakkord zum Beispiel. Und ja, eigentlich war es wirklich so, der erste Duft muss einschlagen und muss was sehr Markantes sein, über das man redet. Egal eigentlich, es war mir nicht so wichtig, dass er jetzt super angenehm riecht, sondern es war wirklich mehr eigentlich, er soll polarisieren. Und für den Gedanken ist er dann eigentlich letztendlich viel, viel besser angekommen, als ich gedacht habe. Also ich werde heute noch wöchentlich angeschrieben, ob es den Duft noch gibt, ob der Duft irgendwann wieder kommt, was ich eigentlich sehr interessant finde.
Wie groß ist ungefähr so eine Auflage? Also ich erkläre mal schnell für unsere ZuhörerInnen. Es sind ja meistens, wenn ich das richtig verstanden habe, ja quasi limitierte Düfte, wo es eine Charge davon gibt und die wird dann eben abverkauft, bis sie weg ist.
Genau, also eigentlich ist es immer so bei mir, weil ich teilweise dann halt auch den Batch gar nicht reproduzieren könnte, weil ich halt wirklich auch manche Inhaltsstoffe so in so begrenzten Mengen habe, dass sich halt nicht viel mehr ausgeht als der eine Batch. Und gerade durch das Arbeiten mit natürlichen Inhaltsstoffen ist es halt oft so, im nächsten Jahr ist die Ernte anders. Der Rohstoff riecht zwar sehr ähnlich, aber hat halt wieder andere Feinheiten, die den Duft dann wieder verändern können. Dadurch will ich auch nicht wirklich jetzt die treuen Kunden sozusagen, die ich schon teilweise habe, auch nicht enttäuschen, dass der Duft vielleicht dann doch nicht so riecht, wie er mal gerochen hat. Also man kommt zu viel mehr Problemen, je mehr natürliche Inhaltsstoffe man hat. Außer man hat halt riesen Mengen davon schon zu Hause. Aber das ist halt finanziell einfach nicht tragbar für mich, weil ich halt im Vorhinein wirklich viel Geld ausgebe, um den Duft mal zu produzieren. Und halt noch gar nicht weiß, wie viel davon wirklich verkauft wird. Das heißt, es ist auch immer so eine Risikoabwägung ein bisschen natürlich. Letztendlich, wie groß der Batch dann wird. Der erste Duft ist mit 15 Flaschen rausgekommen damals.
Okay.
Mhm. Aber das heißt, du hast eigentlich, oder jetzt gesagt, dass du ein Statement setzen wolltest, wenn ich es mir so anschaue, das zieht sich ja weiter. Das heißt, du hast eigentlich relativ dann schnell mit dem Oud-Thema, aber auch deine Liebe zu den animalischen Noten entdeckt, kann man sagen, glaube ich. Und was mich jetzt natürlich interessiert, wie kommt man jetzt zu den ganzen animalischen Duftnoten, weil wenn man es jetzt als auf die Fahnen geschrieben hat, das alles natürlich zu machen oder natürliche Inhaltsstoffe zu verwenden, wie kann man sich das vorstellen? Also gibt es da irgendein eigenes Forum oder wie passiert das, dass man zu natürlichen animalischen Inhaltsstoffen kommt?
Und ich möchte die Frage gleich noch mal ausweiten, weil ich persönlich, mir kann es ja gar nicht genug nach Kätzchen quasi riechen. Jürgen mag das ja gar nicht verstehen. Aber es ist ja schon ein Schritt zu sagen von so, ich habe jetzt Duft XY, den ich sehr gerne mag und so und jetzt möchte ich meine Nase in Zibet und Bibergeil reinstecken. Also wie kommt's überhaupt generell zu der Liebe auch mit animalischen Ingredienzen zu arbeiten? Bis hin dann, wie Jürgen schon meinte, woher? Mhm. Wie komme ich zu den Rohstoffen?
Ich finde, dass animalische Inhaltsstoffe genauso wie Oud eigentlich sehr wandelbar und vielschichtig sind. Ich würde behaupten, es würde das ganze Leben eigentlich dauern, alle Facetten irgendwie begreifen und riechen zu können. Dadurch, dass es so viele Einflussfaktoren einfach gibt, die diese Inhaltsstoffe beeinflussen können, die du halt teilweise nicht hast bei anderen Sachen. Gerade bei synthetischen Stoffen hat man halt ein Molekül und das riecht halt so und so. Und bei diesen, das ist genau das Gleiche, aber auch bei Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Lavendelöl hernehmen, jedes hat, egal ob das jetzt in Frankreich wächst, ob das in Spanien wächst, das wird ein bisschen anders riechen. Es hat alles seine Eigenheiten und Unterschiede. Aber hat irgendwie so eine gewisse Grund-DNA. Also man würde den Lavendel immer rausriechen. Oder könnte halt sagen, das ist jetzt Lavendel. Aber gerade bei Oud zum Beispiel ist es so, ich könnte jetzt ein Oud unter die Nase halten und es würde niemals als Oud deklariert werden. Es gibt da viel mehr verschiedene Bereiche, in die man einfach gehen kann damit. Also egal, schon abhängig davon, wie es destilliert wird, ob es fermentiert wird, ob es nicht fermentiert wird, wie lange es destilliert wird, mit welcher Hitze es destilliert wird, aus welchen Ländern es kommt, ob das jetzt in einem Kupferkessel destilliert wird, ob das in Glas destilliert wird. Es gibt so viele verschiedene Einflussfaktoren, auch was man daraus machen kann. Und das fasziniert mich halt einfach. Und bei diesen animalischen Inhaltsstoffen ist es natürlich nicht ganz so komplex, aber es hat mich halt einfach irgendwie gepackt, diese Gerüche, die viele Leute als abstoßend ansehen, zu begreifen und wirklich denen Zeit zu geben. Und je öfter man das riecht und je mehr man es riecht, desto weniger nimmt man auch wirklich dieses stinkige, dreckige wahr, sondern schaut so ein bisschen dahinter einfach. Also es braucht meiner Meinung nach viel Zeit. Man muss sich wirklich damit beschäftigen, aber es lohnt sich meiner Meinung nach. Und die Sache, wie man an diese Inhaltsstoffe rankommt, ist so ein bisschen, ja, schwierig darüber zu reden, weil es natürlich in der EU und in manchen Ländern teilweise verboten ist, solche Stoffe zu beziehen bzw. zu verwenden. Deswegen muss man sagen, sind die meisten Artisanenmarken auch außerhalb der EU registriert, damit das Ganze ein bisschen einfacher fällt. Trotzdem ist es meiner Meinung nach aber sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen, von welchen Leuten du was beziehst. Gerade zum Beispiel bei Zibet und so weiter, das ja doch an einem lebenden Tier gewonnen wird und nicht vom toten Tier, ist es wichtig, so gut wie möglich auf eine artgerechte Haltung zu schauen, zu wissen, wo das Produkt herkommt. Wird das irgendwie überwacht von gewissen Behörden? Wird da kontrolliert hier regelmäßig? Dass man doch ein bisschen drauf schaut, wo das herkommt. Weil selbst wenn ich diese ganzen Inhaltsstoffe gerne verwende, tue ich das mit meinem bestmöglichen Gewissen, sagen wir es mal so. Und zum Beispiel mit dem Moschus gibt es eigentlich nur noch zwei Ländern, wo der wirklich legal gewonnen werden darf. Das ist einerseits Russland und China, wo es auch nur ganz wenige lizenzierte Händler gibt, die auch wirklich berechtigt sind dazu. Es gibt zum Beispiel so ein paar kleinere Dörfer in Russland, wo das ganze Tier wirklich verwertet wird. Das heißt, es wird nicht gezielt Jagd auf die Tiere nur wegen dem Moschus, weil er teuer ist, gemacht, sondern die leben wirklich davon und es wird als Nebenprodukt eigentlich mitverkauft. Also es ist wirklich breit gefächert. Also ich habe aus den USA beziehe ich meistens, habe ich zum Beispiel mein Ambergris. Aus Kanada war das Stinktieröl. Aus Russland der Moschus. Oud kommt teilweise aus der Türkei, aus China. Also es ist wirklich komplett breit gefächert über die ganze Welt, wo man diese Rohstoffe herbekommt.
Ich durfte ja das, die ganze Breite deiner animalischen Wirkstoffe ja schon mal durchschnuppern. Es war definitiv ein Erlebnis und ich sage heute noch, ich habe mich in das Bibergeil verliebt. Aber ganz besonders, also ein ganz besonderes Highlight war es dann, wie von der Stinktiertinktur die Kappe gebrochen.
Yes. Ja, unvergesslich.
Ich frage mich bis heute noch, wie du das mit der U-Bahn nach Hause gebracht hast.
Sehr vorsichtig. Und ja, Gott sei Dank waren es nur zwei Stationen.
Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, lass uns noch mehr über Custodia Libertatis sprechen. Was ist denn so deine, oder was sind so deine Inspirationen, um einen Duft zu kreieren? ist es irgendein Ereignis, was dir dann besonders in Erinnerung geblieben ist? Ist es ein Moment, wo du sagst, so, dieser Moment hat für dich so gerochen und du möchtest jetzt einen Duft dazu kreieren?
Tatsächlich sind es eigentlich oft Gefühle oder Erinnerungen, die halt eine gewisse Richtung mal vorgeben bei mir. Ich schaffe mit meinen Düften gerne Bilder. Teilweise Bilder, die ich halt so im Kopf habe oder die ich halt gerne vermitteln möchte. Und sehe das Ganze dann mehr so als ein Kunstwerk, als ein Duft nur. Und zum Beispiel die zwei Düfte, die nach Bellum rausgekommen sind, das waren die beiden Teedüfte mit Clarus und Obscurus. Die habe ich eigentlich gedacht gehabt, wirklich zum Layern. Deswegen sind sie auch als Kombibox rausgekommen. Damals beide Düfte in einem Set. So ähnlich wie bei Xerchow, Amberstar und Starmask. Und es war halt so, dass die Düfte wirklich auch abgestimmt waren mit den Inhaltsstoffen, dass man sie zusammentragen kann, gelayert oder eben auch einzeln. Und die Story dahinter war eigentlich mehr oder weniger dadurch, dass meine Mutter eine Lehre in der Drogerie gemacht hat, hatten die so einen Raum, wo der ganze lose Tee damals und Inhaltsstoffe und Kräuter und alles zusammengemischt wurde und wirklich noch so mit den großen Schaufeln in die Sackerl reingeschaufelt wurden. Und es hat halt so einen ganz eigenen Geruch immer gehabt in dem Raum. Und das war so ein bisschen die Inspiration für Klaus. Durch das Heu, das drinnen ist und auch ein bisschen dieser Hanf-Ingwer, kommt so ein bisschen dieser stechende fast schon Geruch kurz am Anfang, der gewöhnungsbedürftig ist. Aber das war so mein Gefühl, wenn ich so in diesen Raum komme und auch dann, es legt sich dann ein bisschen. Solange, wenn man länger drinnen steht, man nimmt mehr wahr, dann kommen so ein bisschen diese fruchtigeren Tees dazu. Deswegen zum Beispiel dann der Holunder, der ein bisschen seine leichte Süße mit reingibt in den Duft. Ein paar Blüten. Bei mir ist halt die Frangipani, weil es meine Lieblingsblume ist, einfach auch so ein bisschen so ein roter Faden in den Düften. Kommt eigentlich fast immer überall drin vor. Und das Eichenholz, das Zedernholz und so weiter, der Weihrauch geben dem Ganzen halt so eine grüne Basis auch ein bisschen. Und ja, das war halt eben zum Beispiel meine Inspiration für den Duft, so dieses Gefühl, das ich bekomme, wenn ich in den Raum reingehe. Und bei Obscurus war es mehr so, für mich ist das so eine Mischung aus Weihnachtsmarkt und damals gab es so diese Kürbisfestivals im Herbst meistens irgendwann, auch wenn jetzt Kürbis nicht wirklich was damit zu tun hat mit dem Duft, aber so vom Gefühl her war das einfach so dieser Kontrast dazu, zu diesem Grünen, eher was Dunkles, bisschen Süßeres, deswegen auch der Rum drinnen, der Tabak drinnen, das Oud, der Leder, Akkord und dann auch ein bisschen eben so diese Blutorange, Zimt, Himbeere, ergibt so ein bisschen dieses Weihnachtsaroma für mich. Ja, das waren halt quasi so mal die Inspirationen für die Düfte. Danach ist dann mit Requies ein ziemlich großer Duft für mich rausgekommen, weil ich wollte eigentlich mein ganzes Leben lang nach Thailand. Und es ist wirklich erst vor 3 Jahren das erste Mal dazu gekommen, dass ich es dorthin geschafft habe. Und das waren so viele Eindrücke, so viel, was ich dort erlebt habe, gesehen habe, gerochen habe. Ich habe mir einfach in meinen Kopf gesetzt, ich brauche einen Duft, der für mich dieses Land einfach widerspiegelt. Und das war dann eben der Plan für Requies. Es war gefühlt einer vom Konzept her meiner kompliziertesten Düfte auch, weil ich mir gedacht habe, wie kriege ich irgendwie ein ganzes Land in eine Flasche? Dadurch ist der Duft auch wirklich meiner Meinung nach sehr komplex geworden. Ich habe mir sehr viel Zeit dafür gelassen, um das irgendwie gut rüberzubringen. Und das ist quasi einfach so dieses, du gehst auf einen Nachtmarkt, hast überall deine Stände, überall wird was anderes verkauft. Dort gibt's Gewürze, dort gibt's Süßspeisen und einfach dieser komplette Schwall von den Gerüchen übermannt dich zuerst kurz mal. Du kriegst alles direkt ab. Wenn es dir zu viel wird, gehst du Richtung Strand, nimmst dir deine Kokosnuss, setz dich irgendwo hin und lass so die Blüten von rundherum auf dich wirken und beruhigt sich dann, der Duft wird immer cremiger, süßer und einfach, ja, klingt einfach so ein bisschen aus. Und das habe ich eben versucht, zum Beispiel in dem Duft wieder zu spielen. Also meistens sind es wirklich irgendwelche Gefühle und Bilder, die zu den Düften führen.
Das ist dir bei dem auch wirklich gut gelungen. Ich durfte den ja auch riechen, weil es riecht wirklich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob's der war, wo ich gemeint habe, es erinnert mich irgendwie so von der Basis her an Jasmin-Tee. Ich glaube, es war der, aber es ist so.
Es war auf jeden Fall der, den ihr dann mit Bellum geleert habt.
Dann war es definitiv der, der mich irgendwie so auf der Basis von Jasmin-Tee erinnert. Und dann aber diese unterschiedlichen Früchte, wo du wirklich das Gefühl hast, je länger du daran riechst, du kannst jede einzelne Komponente noch einmal rausriechen. Und was dann auch dazu gekommen ist, ich habe dann eigentlich empfunden, dass jetzt, wenn man weggeht, wenn man jetzt nicht so diese typischen Artisan-Liebhaber vor sich hat, es wirkt absolut gefällig auch nochmal. Es ist wirklich so eine ganz natürliche Form eines exotischen Getränks.
Kann man so auf jeden Fall auch sagen. Ne?
Ja.
Allgemein, ich versuche meistens dieses Thema auch mit den Artisanendüften so aufzugreifen, dass ich zwar speziell sein möchte, aber doch versuche, es zugänglich zu machen für die Leute. Das heißt, wenn jetzt noch jemand keine Erfahrung mit dieser Richtung von Düften hat, finde ich, sind sie meistens relativ gut, um den Schritt zu gehen in die Richtung. Das heißt, sie sind eigentlich, obwohl sie teilweise sehr deftige Inhaltsstoffe auch haben, umgänglich, sagen wir es mal so. Genau eigentlich diesen Punkt habe ich mit einem Duft aufgegriffen, den ich gar nicht mit hatte beim Testen. Das heißt, den hast du nicht gerochen gehabt, weil ich so wenig selber über hatte. Und das war der Duft, der am schnellsten ausverkauft war von allen, die ich hatte. Und zwar war das Anima, wo ich wirklich versucht habe, mit nur animalischen Inhaltsstoffen einen Duft zu kreieren, der nicht stinkt.
Ich hab grad die Ingredients-Liste vor mir. Jürgen wird es wahrscheinlich dabei schütteln, wenn er das sieht.
Also das Einzige, quasi, was kein Tier ist, ist quasi das Sandelholz, in dem der Moschus war. Sonst ist wirklich alles tierische Inhaltsstoffe und wirklich alles drinnen. Also da ist das Ambergris drinnen, Bibergeil drinnen, Bienenharz drinnen, das Hyratium drinnen, Moschus, Stinktier und Zibet.
Aber ich muss dir sagen, dir gelingt es auch, dieses Hyratium wirklich sehr gefällig einzuweben. Weil das
du
ist ja jetzt
das
etwas.
Sehr, sehr vorsichtig scheint.
Ja, weil das ist ja zum Beispiel jetzt ein Ingredient, was ich persönlich nicht so feiere. Ich kann mich mit allem anfreunden. Zibet liebe ich so und so. Bibergeil finde ich auch fantastisch. Ich mag Ambra, ich mag Moschus. Ich kann mich sogar mit Stinktier anfreunden in einem Duft. Aber Hyratium ist immer so ein bisschen schwierig. Und mir ist aber aufgefallen, dass das wirklich sehr dosiert verwendest und es wirklich schön drinnen kommt.
Ja, man kann es halt leider nicht schön reden, wenn man das pur riecht. Es riecht halt einfach fäkal.
Aber gut, das, wenn man jetzt die Stinktier-Tinktur oder auch Zibet riecht ja auch wie eine Kloake, weil du das in reiner Form vor dir hast. Im ersten Moment auch nicht schön reden.
Das stimmt schon, ja. Aber es gibt so gewisse, also bei Zibet finde ich zum Beispiel, wenn es in der richtigen Dosierung schon verdünnt ist, wesentlich angenehmer als Hyratium. Hyratium kannst du auf 2% runter verdünnen und es hat halt immer noch diesen Geruch.
Ja.
Und den kriegst du einfach nicht weg. Und bei vielen anderen Sachen ist es so, wenn sie schon mal ein bisschen verdünnt sind, wird es auf jeden Fall angenehmer und leichter für die Nase. Aber bei Hyratium eigentlich nicht.
Der powert. Er gibt einem. Ne? Und Jürgen und ich haben ja deine Four Elements Collection gemeinsam getestet. Mhm. Ich habe ja eben schon im Vorfeld gesagt, Jürgen ist jetzt nicht so in diesem Artisan-Thema drinnen und schwitzt immer Blut. Wenn ich sage, du, ich habe etwas für dich zum Testen dabei. und hatte wahrscheinlich am Anfang ein bisschen Angst, aber wir sind dann vor den Düften gesessen. Wir haben die Four Elements Collection gemeinsam getestet und du warst am Ende dann auch so, dass du eigentlich geplant hast, ja, jetzt okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Duftrichtung, die du persönlich kaufen würdest.
Ja.
Aber du hast es absolut nicht als unangenehm empfunden.
Na, überhaupt nicht. Also natürlich war die animalische Note präsent. Ja? Aber es ist jetzt nicht so, weil, wie gesagt, von dir, Nathalie, kenne ich ja einige Düfte, wo ich schreiend am liebsten davonlaufen würde. Und das war definitiv nicht.
Ich möchte auf das Video, auf das legendäre Video hinweisen, wo wir, ich glaube, es war Blue Oud, was wir dort gerochen haben. wo du geschrien hast, Mach. Jetzt ist es am Tisch und wischt Na. Mit seinem Ärmel Na. Drüber und schreit, jetzt ist es auf meiner Hand.
Na, es war der Zoologist, ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung.
Nein, ich bin mir fast sicher, dass es Blue Oud war.
Ja, es war auf alle Fälle eine Vollkatastrophe. Oder
Nao Oud, irgend sowas.
Ja, ganz schlimm. Aber ich muss sagen, wir haben es getestet und ich war positiv überrascht, muss ich wirklich sagen, weil es einfach stimmig war. Das hat jetzt nicht so geknallt, dass du sagst, okay, du, bitte versteh mich da jetzt nicht falsch, du bist jetzt mitten im Streichelzoo. Ja? Das war wirklich schön verpackt. Also ich war positiv überrascht, muss ich wirklich sagen.
Ja gut, gerade bei den vier Elementen muss ich auch sagen, war es ja wirklich das Hauptaugenmerk, einfach diese Elemente rüberzubringen und jetzt gar nicht so auf Zwang irgendwo ein Tier mit reinzupacken.
Und trotzdem Sondern ist es dir gelungen.
Es war halt mehr so dann wirklich irgendwo unterstützend oder wo es halt passt, aber jetzt nicht auf Zwang, dass es irgendwo drinnen sein muss. Eigentlich muss ich sagen, zum Beispiel bei Terra ist zum Beispiel ja gar nichts Animalisches drinnen, außer halt das Oud. Zum Beispiel bei Aqua ist es halt auch nur das Ambergris, weil es halt einfach zu dem Thema Wasser passt, finde ich, weil es halt aus dem Wasser kommt. Da ist es aber auch eigentlich nur so die ersten Sekunden, finde ich, sehr prägnant und verfliegt dann relativ schnell. Bei Air ist es halt der Moschus einfach, um das cremige, blütige so ein bisschen zu unterstützen. Also es ist wirklich jetzt bei keinem einzigen von den Düften so das Hauptaugenmerk gewesen.
Auch bei diesem Aqua, es ist ja schon so, es ist, wie du sagst, so diese ersten paar Sekunden, da hast du das Gefühl, es kommt dir mal so dieser Schwall an Ambergris entgegen, so als Statement, als würdest du dir das fast so ein bisschen hinspucken und es verflüchtigt sich dann, aber also ich relativ unter Anführungszeichen, es ist ein super schöner, fruchtiger Duft. Auch wieder mit diesen sehr natürlichen Elementen. Persönlich bekommt zum Beispiel eben gerade diese Birne extrem raus. Und man hat aber trotzdem schwingt so diese, so eine Meerwasser-Aquatik mit. Und jetzt nicht so, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt von Spirit of Dubai Dura her. Da hast du ja wirklich das Gefühl, du stehst an einem Hafenbecken und es hat eben dieses sehr, sehr salzige Maritime, aber hin und wieder auch fast ein bisschen was Traniges. Und es ist aber bei Aqua überhaupt nicht, sondern es hat so eine sehr schöne, als würdest du wirklich gerade so in einem blitztürkisen, an einem Strand und vor dir so ein blitztürkises Meerwasser stehen. Also so richtig sauber, aber salzig aquatisch. Ist nämlich wirklich schön in dem Duft.
Ja, und ich muss sagen, so viele verschiedene Arten von Mandarinen, Clementinen, Tangerinen habe ich davor gar nicht gekannt, bevor ich den Duft gemacht habe.
Die ganze Botanik durch. ich habe mich ja sehr, ich muss ja sagen, ich habe mich ja sehr in Terra verliebt. Und um da wieder zum Anfang zu kommen, es ist fix, dass der bei mir einziehen muss. Ich habe mir den nämlich letztens auch noch einmal, eigentlich wollte ich mir Ignis aufsprühen und nachdem ich immer noch zu faul war, mir die alle anzuschreiben, wo was drinnen ist, habe ich natürlich Terra erwischt und habe mir den dann aufgesprüht und denke mir wieder, oh Gott, das Ding riecht so unglaublich genial. Egal, ob du es jetzt alleine trägst oder layerst, es ist einfach so dieses fast grün, feucht, erdige, aber auch auf der anderen Seite, ich bekomme da immer so sehr warme, so wie, als würde gerade frisches Harz irgendwo runterrinnen raus. Und es ist so schön bei dem Duft, der hat so was richtig Wohliges. Und ich liebe es ja, den mit Vanilledüfte zu kombinieren. Hab den dann letztens auch mit Babycat von Yves Saint Laurent gelayert. Und der ist alleinstehend, aber eben auch als Layering-Kombination ist das fantastisch.
Na, ich war von denen wirklich auch begeistert, muss ich zugeben, weil, wie gesagt, ich bin ja immer auf Abneigung, wenn die Nathalie da irgendwas...
Aber da ist egal, es ist egal, was ich ihm zeigen will, er ist immer auf Abneigung.
Ja, das stimmt. Also war positiv überrascht, muss ich wirklich sagen.
Freut mich, genau das erreicht, was ich erreichen will.
Wann bist du persönlich mit einem deiner Kreationen wirklich hundertprozentig zufrieden, dass du, also hundertprozentig, sagen wir so, zu 99,999% zufrieden, dass du sagst, okay, das ist es jetzt? Weil irgendwann ist ja immer so ein Thema, egal, glaube ich, bei welcher Leidenschaft oder bei welcher Aktivität, irgendwann muss man einfach ganz, für sich entscheiden, so, es passt jetzt und egal, was ich jetzt daran ändere, es wird deswegen nicht besser werden. Wann ist so für dich dieser Punkt erreicht, wo du sagst, du bist zufrieden? Und hattest du aber auch vielleicht schon einmal eine Kreation, wo du gemerkt hast, okay, du kommst nicht an diesem Punkt an, es gelingt dir nicht, dass du sagst, so, du möchtest das jetzt abfüllen und verkaufen?
Relativ kurz gesagt, eigentlich so. Sobald ich das Bild in meinem Kopf fertig gezeichnet habe, passt der Duft für mich. Es ist so ein bisschen eine Bauchgefühlgeschichte, weil klar, wie du schon gemeint hast, irgendwann kommt der Punkt, auch wenn du dir denkst, das könnte man vielleicht noch reingeben, das könnte man noch vielleicht reingeben. Ab einem gewissen Punkt hört es irgendwann auf, wirklich viel besser zu werden. Und dann muss man sich überlegen, zahlt sich das jetzt noch aus, das wirklich reinzugeben? Ist es wirklich nötig? Meistens bin ich recht gut gefahren mit meinem Bauchgefühl, dass ich ab irgendwann sage, es passt so, eigentlich bin ich zufrieden. Wenn man ein bisschen perfektionistisch ist, ist man sowieso nie zufrieden. Und 5 Monate später denkt man sich, ah, mit dem wäre es noch besser gewesen oder sonstiges. Aber warum dann nicht einen anderen Duft machen, der vielleicht irgendwann in eine ähnliche Richtung geht und das dann umsetzen, was man dann vielleicht neu in den Kopf bekommt, denke ich mir. Gerade wenn die Auflagen relativ klein sind, hat man ja auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu schaffen teilweise, weil es einfach die Möglichkeit auch gibt, du bist jetzt nicht so festgefahren auf einen Duft und musst deine 500 Stück davon verkaufen oder halt noch mehr, sondern du hast halt 10 Flakons, 15 Flakons, die sind weg, du konzentrierst dich auf ein nächstes Projekt. Sachen, die vielleicht nicht so geklappt haben, muss ich sagen, hatte ich Gott sei Dank noch nicht so wirklich eigentlich. Bei mir ist es oft so, dass ich mir halt sehr viele Gedanken davor mache, bevor ich einen Duft überhaupt beginne. Und mir dann schon im Vorhinein denk, kann ich das umsetzen oder nicht? Also man bekommt so ein bisschen ein Gefühl dafür, was vielleicht funktionieren könnte und was eigentlich gar nicht geht. Und ich beginne meistens nicht wild zusammenzumischen, sondern setze mich mal hin, suche mir so 10 bis 20 Inhaltsstoffe raus, wo ich jetzt mal denk, das könnte gut zusammenpassen und mit den Sachen komme ich auch in die Richtung, in die ich möchte. Und dann denke ich nochmal drüber nach, dann wird ein bisschen ausgedünnt eventuell. Dann kommen mal die ersten Versuche, grob mal einfach alles aufschreiben, was man zermischt. Dann ersten Anpassungen und ich taste mich da eigentlich wirklich relativ langsam vor. Gerade weil auch die Inhaltsstoffe manchmal so teuer sind, ist es auch ziemlich schade, wenn du jetzt Sachen kreierst, die du dann eigentlich nicht mehr wirklich verwenden kannst. Deswegen mache ich das wirklich Step by Step eigentlich sehr langsam. Also ich beginne meistens auch die Basis wirklich aufzubauen bei den Düften, damit das Fundament einmal passt und arbeite mich dann langsam eigentlich nach oben. Und gerade die Sache mit der Thematik, dass ich die Düfte aus Erinnerungen kreiere, teilweise oder aus Bildern, die ich halt im Kopf habe. Jeder Mensch interpretiert dieselbe Situation ein bisschen anders. Das heißt, selbst wenn der Duft jetzt für mich 100% das widerspiegelt, was ich möchte, ist es für wen anderen halt wieder ganz anders. Das heißt, ich habe mich quasi ein bisschen damit abgefunden, dass es sowieso nie 100% für jeden dasselbe ist und jeder den Duft auch anders wahrnimmt und gar nicht diese Erinnerungen und Gefühle mit dem Duft verbinden kann, die vielleicht ich einfach in meinem Kopf habe. Dadurch muss der Duft, damit er für fertig ist, für mich einfach das widerspiegeln, was ich gerne zeigen möchte oder was ich einfach für Gefühle wiedergeben möchte.
Es braucht also auch schon so eine gewisse Art von Kontrolle, dass man sagt, okay, ich setz mich jetzt an die Kreation von einem Duft und mache das eben wirklich so langsam Schritt für Schritt.
So gehe zumindest ich einmal ran. Wie das jetzt andere Leute machen, kann ich natürlich nicht so genau sagen, aber bei mir ist es wirklich so, wenn jetzt ein neuer Duft kommt, ich überlege mir wirklich sehr lange, was ich überhaupt verwenden kann für Inhaltsstoffe. Und dann geht's wirklich Schritt für Schritt schön langsam voran.
Gibt es auch Duftstoffe, Rohstoffe, wo du sagst, so, die würdest du nie verwenden, weil du sie persönlich so gar nicht feierst?
Allgemein halt einfach, weil es zu dem Konzept von der Marke nicht passt, würde ich halt niemals mit synthetischen Duftstoffen arbeiten. Ich habe aber absolut nichts dagegen, wenn das jemand macht. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich mich herstelle und sage, alles, was synthetisch ist, ist schlecht und riecht nicht gut und sonstiges. Alles hat seine Berechtigung und jeder kann Düfte kreieren, wie er möchte. Klar, es hilft auch teilweise. Es würde viele Sachen auch manchmal vielleicht leichter machen, gerade wenn man in Richtung Haltbarkeit und CA schaut, sind synthetische Inhaltsstoffe halt einfach das Mittel, wie du Düfte oft mal langlebig bekommst. Ob man das jetzt braucht oder nicht, ist halt oft dann eine Sache von dem Konzept oder wie du den Duft aufbaust. Wenn du auf gewisse Sachen achtest, kriegst du eigentlich auch jeden natürlichen Duft relativ haltbar. Natürlich ist es dadurch schwieriger und du bist manchmal ein bisschen begrenzt in einfach Arbeitsprozessen, weil du dir wirklich überlegen musst, auf was legst du jetzt Wert und wie kannst du das erreichen? Und mit synthetischen Sachen geht das halt oft dann viel, viel einfacher. Generell so von natürlichen Inhaltsstoffen habe ich bis jetzt noch nichts wirklich gefunden, wo ich sage, würde ich niemals verwenden. Also ich bin wirklich sehr offen und überlege mir dann eher, was kann ich damit machen, als brauche ich nicht. Also ich habe mittlerweile, glaube ich, ich will es gar nicht genau wissen, aber sicher 200 verschiedene Rohstoffe und habe für alles irgendwie Verwendung. Also ich glaube, es gibt nichts, was ich noch nie irgendwie mir gedacht hätte, das könnte wo passen oder nicht passen. Also bis jetzt ist noch nichts aufgetaucht.
Weil du gerade gesagt hast, deine 200 Rohstoffe, so, wir hoffen jetzt, ich sage jetzt mal leise, wir hoffen jetzt, dass die Verlobte nicht mithört. Darf man fragen, was das für einen Wert hat, jetzt wenn du nur so diese 200 Ingredients hernimmst?
Ich würde schon so 20.000 bis 25.000 schätzen.
Puh. Also einen guten Mittelklassewagen.
Mhm.
Gut. Hätten wir das auch? Hoffen wir, dass es die Verlobte nicht gehört. Um nochmal so ein bisschen auf deine Duftvorlieben auch allgemein zu kommen. Wo würdest du generell sagen, welcher Duft ist deiner Meinung nach ein Meisterwerk?
Dann bleibe ich halt mal quasi im Artisanenbereich, wo ich halt wirklich nicht beeinflusst bin von, das war mein erster Oud-Duft, das war meine Urlaubsbeziehung, sondern wirklich rein technisch gesehen ist es bei mir eigentlich von Ensaoud der Number One, den ich habe. Von ALD würde ich sagen, Wine Peace 1 ist schon sehr, sehr gut gemacht. Von Messoud Synesthesia, sehr interessanter Duft, weil es ist eigentlich ein Duft, der aus Zufall entstanden ist. Eigentlich ist Messoud nicht für seine Düfte bekannt, sondern er ist halt eigentlich ein sehr guter Oud-Destillator. Und hat früher halt auch andere Rohstoffe noch selber gemacht und macht auch teilweise Atta-Destillationen, also wirklich traditionelle, alles in einem Pott und alles wird gleichzeitig destilliert und das Öl, was rauskommt, ist das Atta und wird nicht zusammengemischt. Und er hat mal als Destillers Gift sozusagen alle möglichen Überreste von den ganzen Sachen, die er destilliert hat und die Öle, die irgendwo so ein bisschen übergeblieben sind, zusammengemischt und daraus ein Parfum gemacht. Das heißt, da sind zig verschiedene Oud-Sorten drinnen, animalische Stoffe, auch andere Sachen mit drinnen. Und so ist quasi ein ziemlich komplexer Duft aus Zufall entstanden. Und ich muss sagen, das ist schon ein sehr gefälliger Duft geworden. Aus Zufall eigentlich. Also von den Inhaltsstoffen und so, wenn man liest, was drinnen ist, würde man auch denken, er ist viel, viel animalischer, viel schwieriger zu tragen. Aber eigentlich ist wirklich was sehr, sehr Gutes dabei rausgekommen. Und ich schätze halt auch seine Arbeit sehr, beziehungsweise hat er mir auch teilweise wirklich geholfen, an Öle zu kommen. Ich habe auch schon Öle in meinen Düften verwendet von ihm. Und dann würde ich noch sagen, von Sherwood, auch eine relativ unbekannte Marke, die ich aber sehr schätze. Die kommt aus Indien. Und ein relativ neuer Duft, Seraphim von ihm, ist ein Lederduft, ein sehr dunkler Lederduft, wo ich auch sagen würde, das ist bis jetzt so eines seiner besten Kreationen. Hat aber eine sehr gewisse markante Handschrift, finde ich, Sherwood. Das heißt, in allen Düften hast du so ein bisschen einen roten Faden, den man halt mögen muss, oder man mag die Marke meistens dann nicht.
Ja gut, aber muss sagen, das hat so die eine oder andere Duftmarke. Ich habe beschlossen, dass ich heute nicht bashen werde. Da hat die eine oder andere Duftmarke auch, wo man denkt, okay, entweder feiert man es komplett oder man lässt es einfach bleiben.
Auf jeden Fall, ja. Ich habe zu mir auch schon gehört, dass meine Marke so einen gewissen Grundton hat, den manche dann immer wieder rausriechen, wo ich teilweise sehr verwundert bin, was Leute rausriechen, wo ich mir denke, eigentlich so, hatte ich niemals vor, dass das irgendwie bemerkbar ist in dem Duft, aber okay. Da merkt man immer wieder, Geschmäcker sind verschieden, Nasen sind verschieden, Sachen werden rausgerochen in Düften, die gar nicht drinnen sind. Es ist ganz, ganz unterschiedlich alles.
Ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen wie in den bildenden Künsten. Es ist ja, wenn du sagst, so, es schauen 10 Leute auf ein Kunstwerk XY, auf ein Bild, was in irgendeiner Ausstellung hängt. Das ist ja auch, dann nehmen wir die berühmte schwarze Wand zum Beispiel her. Es wird ja jeder was anderes drinnen sehen und jeder anderes Feeling damit wahrscheinlich auch beschreiben.
Klar.
Und ob sich das der Künstler dann immer so gedacht hat, sei dann mal so drin.
Mal dahingestellt, ja.
Wenn so das Fußvolk mit ihren Interpretationen kommt. Wenn wir, jetzt haben wir noch, wir haben noch zwei Fragen so zum Thema quasi, wir sind jetzt mal bei Wünsch dir was?
Mhm.
Sag mal so, du bist vielleicht, könntest du dir vorstellen, dass du mal für eine keine Ahnung, für irgendeine Brand einen Duft kreierst? Und wenn ja, welche Brand wäre das, wo du sagst, so, da würde ich sofort unterschreiben?
Es ist immer so ein, ja, zweischneidiges Schwert, finde ich. Einerseits, klar, wäre es natürlich ein nicht nur großer Push für die Marke, sondern auch als Parfümeur an sich für irgendeine bekannte Marke was zu kreieren. Aber das Problem dabei ist halt oft einfach, was für Vorgaben bekommst du? Wie sehr wirst du beschränkt? Dieses Gefühl quasi haben zu müssen, jetzt, du darfst das nicht verwenden, du darfst das nicht verwenden, du musst, der Duft darf auf jeden Fall in der Herstellung nicht mehr als 50 Euro kosten. Das sind alles so Sachen, wo ich mir dann denke, ich kann mich nicht ausleben. Der Duft wird dadurch wahrscheinlich nicht so, wie ich ihn gerne machen würde. Und dann hat man auch wieder das Problem, eigentlich schadet es mir vielleicht sogar mehr, als es mir was bringt, weil man mich dann mit diesem Duft halt auch verknüpft. Und wenn der Duft aber quasi dadurch nicht so wird, wie ich ihn gerne haben möchte, dass die Marke zum Beispiel sagt, das und das und das muss aber eingehalten werden und du nicht diese Freiheit bekommst, jetzt einfach nur mach, da denke ich mir halt dann, so schön es wäre, ist es vielleicht doch dann eher Fluch als Segen.
Also, das heißt, deine Grundprinzipien würdest du, sagen wir es mal so, nicht über Bord werfen, nur damit man sagen kann, das hat jetzt der Martin, ist jetzt bei, weiß nicht, bei irgendeinem Nischenduft hast, Parfümeur. Also wenn die Rahmenbedingungen für dich nicht passen würden und du nicht vom Duft dann hundertprozentig überzeugt bist, würdest du sozusagen das eher außen vor lassen, das Thema, dass du für irgendjemanden einen Duft kreierst.
Wahrscheinlich schon, ja. Außer da kommt jetzt wirklich der Deal meines Lebens und ich krieg einen unbegrenzten Vertrag für weiß ich nicht wie viel.
Also, liebe Brands da draußen, weil wir werden natürlich international gehört. Ihr habt gehört, wenn der Preis stimmt, dann überlegt sich Martin, ob er vielleicht unterschreibt.
Dann mache ich dann nochmal eine neue Marke auf unter einem anderen Namen dann.
Und wenn wir noch einmal eben zu Custodia Libertatis kommen, wo siehst du, was wäre so dein Wunsch für die eigene Brand? Wo siehst du dich in den nächsten 5 Jahren?
Naja, Wunsch müsste man sagen, wäre natürlich schon irgendwie, dass man vielleicht irgendwann davon leben kann sogar. Oder halt auch schon die Sicherheit, dass man weiß, man verdient relativ stabil mit der Marke, dass man vielleicht einfach die Freiheit hat, nur noch Teilzeit zu arbeiten oder einfach diese Freiheit, die auch die Marke symbolisiert, zu bekommen damit und halt das zu machen, was man einfach gerne macht und mit Leidenschaft macht, ist natürlich immer die Traumvorstellung. Also für etwas Geld zu bekommen, was du wirklich hundertprozentig mit Leidenschaft machst und gerne machst, ist das Beste, was einem passieren kann eigentlich. Ich finde es aber trotzdem wichtig, gerade bei solchen Marken, die halt doch so einen speziellen Markt eigentlich bedienen, persönlich zu bleiben. Also ich finde es auch gerade gut bei solchen kleinen Marken, dass du wirklich mit den Parfümeuren schreiben kannst, die fragen kannst, zu Düften und so weiter. Also alles, was zu unpersönlich wird, würde ich mir für meine Marke zum Beispiel auch nicht wünschen. Also selbst wenn ich wachsen würde quasi und größer werden würde, würde ich trotzdem gerne immer dieses Nahe behalten und diesen Kontakt einfach zu den Leuten, die Düfte auch haben wollen. Gerade weil ich ja Emotionen und Geschichten verkaufe sozusagen und nicht nur einen Duft.
Das ist auch das, was meine CEO immer sagt. Eben gerade, wir haben vor einer Weile mit einem anderen Brandinhaber einer Artisan-Brand mal gesprochen, wo sie dann auch gesagt hat, okay, behalte dir diese Unabhängigkeit, gib das nicht aus der Hand, weil so hast du im Endeffekt dann auch immer maximale Kontrolle, was mit deinem Endprodukt auch passiert. Ja, wenn wir es schon mal sagen, so, okay, in Zukunft hoffen wir uns dann doch, gerade in der, wenn man es gerade für die Familienplanung sehr praktisch, man vielleicht dann doch das eine oder andere, die eine oder andere klassische Arbeitsstunde ein bisschen abzugeben und man kann ein bisschen mehr zu Hause sein bei der Familie dadurch. Wo kann man denn deine Düfte beziehen?
Momentan ist es wirklich nur über Instagram eigentlich, hauptsächlich. Beziehungsweise kann man dort auch natürlich meine Kontaktdaten so bekommen, kann mir dann auch per Mail schreiben oder WhatsApp oder sonstiges. Momentan funktioniert es ganz gut, auch international eigentlich. Ich habe, glaube ich, jetzt schon relativ viele Länder eigentlich verschickt. Amerika, England, Spanien, einmal Frankreich, einmal, glaube ich, nach Schweden. Also es ist wirklich durch diese Medienoffenheit heutzutage, dass man über Instagram eigentlich viele Leute erreicht und es auch teilweise persönlicher ist natürlich als über eine Website einfach. Das heißt jetzt nicht, dass nie eine kommen wird, aber dadurch ist schon mal, die Leute müssen einen anschreiben. Sie fragen meistens was zu den Düften, man kann was erklären, man kann mit ihnen reden und schon mal diesen Erstkontakt aufbauen. Und dadurch ist eigentlich die Quote von den Leuten, die wieder bestellen und zurückkommen und mir wirklich folgen bei dem, was passiert, höher, als wenn jetzt irgendwo einfach nur ein Shop online wäre. Jeder klickt auf Bestellen, hat die Beschreibung dazu und das war's. Also momentan, gerade weil es noch so klein ist, finde ich es eigentlich auch persönlicher und angenehmer. Und ja.
Also meine lieben Duftsuchtis, damit ihr nicht lange suchen müsst, ich verlinke euch oder wir verlinken euch natürlich Martins Instagram-Seite Custodia Libertatis unten in den Shownotes, damit ihr diese gleich mit einem Klick auch seht. Und ich sage einmal so, wenn jetzt irgendjemand da draußen ist und sich denkt, ich bin absolut duftverliebt, ich mag diese Kreativität von Artisan-Düften, ihr könnt euch jederzeit bei Martin melden. Du bist ja auch durchaus bereit, Bespoke-Düfte zu machen.
Bin ich an und für sich schon, ja. Den Leuten sollte nur klar sein, dass es dann natürlich eine gewisse Mindestabnahme gibt. Also ich sage dann meistens, wenn ich jetzt so einen Duft für jemanden kriege, dann nicht unbedingt für 10 Milliliter oder 15 Milliliter, sondern man sollte dann schon damit rechnen, so mindestens 100 Milliliter von dem Duft dann auch wirklich abzunehmen. Aber an und für sich ist es gar kein Problem und es haben auch schon ein paar Leute was gefragt. Bin momentan eh auch gerade ein bisschen an einem Duft zum Kreieren für jemanden und ja, eigentlich kein Problem.
Generell, wenn ihr euch so und so denkt, so ich möchte meinen eigenen Duft, Mindestabnahmemengen sind immer ein Thema. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung durchaus bestätigen. Ja, aber wie schon gesagt, wenn ihr sagt so, ihr habt irgendwas Spezielles in Zukunft vor, wo ihr euren für euch eigens kreierten Duft dann gerne verwenden möchtet, meldet euch gerne bei Martin und dann habt ihr einen schönen großen Flakon. Man muss ja auch dann damit lange auskommen, bei euch zu Hause stehen. Lieber Martin, danke, dass du uns diese Zeit heute geschenkt hast und uns unsere Fragen beantwortet hast.
Kein Problem, gerne. Und eine letzte Gegenfrage hätte ich sogar dann auch noch.
Ja, bitte.
Wenn ihr euch einen Duft wünschen könntet, den es vielleicht noch gar nicht gibt, so auf dem Markt, was würde euch da einfallen?
Jürgen, du bist als erstes dran.
Puh. Lass mich jetzt ins kalte Wasser springen. Also, ich kann mir tatsächlich schon auch einen animalischen Duft vorstellen, der aber eher mit dem Blumenthema spielt. Wie genau das ausschaut oder was da jetzt zusammenpasst, entzieht sich meines Wissens, aber also ich stelle mir das so vor, so einen animalischen Duft, der jetzt nicht so beißend animalisch ist vielleicht, mit einer Blumenwiese.
Jürgen liebt ja Rosengeranien, muss man dazu sagen.
ja, grundsätzlich immer alles, was blüht, na, so schlimm ist nicht, aber also sowas kennt ihr mir könnte mir jetzt erinnern, dass man sowas, also Nathalie, bitte korrigiere mich, aber ich könnte mir jetzt erinnern, dass man sowas irgendwann einmal getestet hätten. Irgendwas, was wirklich gut animalisch, aber blumenbehaftet ist.
Mir fällt im ersten Moment nichts ein, zumindest nichts, wo du schreiend gesagt hättest, um Gottes Willen, ich muss das sofort kaufen.
Ja, also...
In die Richtung allgemein wird mir jetzt eigentlich auch nur Forbidden Flower einfallen. Aber das stinkt ja halt doch sehr animalisch.
Ich habe von dem aber sogar noch eine Abfüllung zu Hause. Das werde ich im lieben Jürgen mal zu Gemüte führen. Weil ich
bin
finde,
bereit.
Du bist bereit? Ich ja. finde nämlich, dass das ein fantastischer Duft ist. Also der ist wirklich yummy, yummy, yummy. Und so, wenn ich, also ich bin ja ein absoluter Zibet-Fan. Mhm. Ich liebe Kätzchen in meinen Düften drinnen. Und wenn ich dann so eine Wunschvorstellung hätte, wäre es definitiv etwas mit Zibet. Ich liebe Tuberose. Und ich habe letztens wieder gemerkt, ich liebe Ylang Ylang. Manche behaupten, das ist die Blume des Teufels. Ich das liebe das. Das
passt sehr gut.
Und deswegen bin ich auch auf deinen R auch gleich so angesprungen, weil die Ylang-Ylang-Note dort wirklich super, super schön rauskommt. Ich habe auch letztens, wir haben von einem Parfumölhersteller, die schicken auch hin und wieder so Trendkollektionen zu ins Büro. Und da hatte ich dann auch einen Duft, wo eben ganz markant Ylang-Ylang dabei war. Und ich habe mir dann schon gedacht, siehst, ich muss nächstes Mal, muss ich mir R geben und das auch noch so ein bisschen layern. Ich glaube, das dürfte eine sehr schöne Kombi werden. Aber ja, ich wäre bei Zibet, Tuberose und Ylang Ylang. Mhm. Rauskommen wird wahrscheinlich etwas, was wieder nur ich tragen. aber das waren so meine heißen, feuchten Träume. Um zum Abschluss das Niveau wieder zu senken.
Oh Gott, es ist Wahnsinn, wirklich.
Vielen Dank, lieber Martin.
Gerne, gerne.
Und liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Fragen habt an Martin, wie schon gesagt, ihr findet seine Instagram-Seite in den Shownotes, ihr könnt sie auch in die Kommentare hier schreiben, ihr könnt uns auf unserer Instagram-Seite schreiben.
Ja, unter riechsodas.podcast, alles zusammen kleingeschrieben und 5 Sterne auf Spotify, das ist aber wie jedes Mal das Gleiche. Damit sind wir am Ende. Danke für deine Zeit, Martin, für den Einblick in die Parfumwelt. Und Nathalie?
Bevor ich dann Martin das letzte Wort übergebe, sage ich auch einen schönen Sonntag noch und ciao.
Ja, ich kann auch nur noch sagen, danke für die Möglichkeit, hier zu sein. Ein bisschen meine Marke auch bekannter zu machen, vielleicht unter den Hörern. Und wie gesagt, wenn es irgendwelche Fragen geben sollte, gerne anschreiben. Ich bin jederzeit bereit, alle Fragen zu beantworten, so gut ich kann. Und ja, würde mich freuen.